Wir sind im Matthäus 28. Heute machen wir Matthäus-Ende. Und für die, die schon neugierig sind, was wir ab nächste Woche angucken, welchen Brief, sage ich nicht. Das wird jedenfalls echt toll. Ich freue mich auf jeden Vers, den wir mit euch nehmen. Okay, letzte Woche haben wir uns die Kreuzigung angesehen und die Grablegung von Jesus. Letzte Woche habe ich es dann noch offen gelassen, weil ich nicht so viel verraten wollte. Mit der Frage, wird Jesus auferstehen oder nicht? Ich bin mir sicher, die ganze Woche habe ich nur gewartet, wann ist Sonntag? Wann werden wir es erfahren? Jesus ist auferstanden. Als ich angefangen habe, das Evangelium zu verkündigen, wusste ich noch nicht wirklich viel über das Evangelium. Ich wusste auch, ich habe es nicht verstanden, so, was es nun wirklich so bedeutet. So, Jesus ist für mich gestorben, so, aber ich muss es jedem erzählen. So. Und so bin ich rausgegangen und habe jedem erzählt, den ich getroffen habe, egal wo, beim Einkaufen oder beim Spazierengehen oder sonst wo. Ne? Jeden, den ich getroffen habe, habe ich irgendwie erzählt, hey, es gibt Gott. Ne? So. Und Jesus ist für deine Sünden gestorben. Und wenn du ihn annimmst, so, dann bist du errettet, von neuem geboren und kannst wieder mit Gott zusammen sein und ihn hören. So ganz lebendig und ganz echt, weil Jesus halt lebt. Ne? Was ich aber halt nicht mit da reingebracht habe, war, und Jesus ist aber auch wieder auferstanden. Ne? So, weil es klingt halt so, naja, klar, ist er dann auferstanden, ne? Hat er gesagt. So, aber diese Auferstehung ist eigentlich sein Leiden, ne, sein Weg als Mensch hier auf Erden, sein Gehorsam, seine Lehre und seine Vorbereitung für das Evangelium, das wir dann verkündigen, für seine Jünger, Nachfolge, für die neue Schöpfung, die dann kommen wird, ne, bis zum Tod dann am Kreuz, wo er dann bezahlt hat als Sünder für unsere Sünden, ne, stellvertretend. Das war sozusagen der Vertrag für den neuen Bund, den Gott mit uns Menschen macht, ne. So, mit der neuen Schöpfung, die ein neues Eden bekommen. Ne? Einen neuen Platz, wo Gott wohnt mit ihnen, so auf ewig. Ne? Aber die Unterschrift für den Vertrag, das ist die Auferstehung. Das ist dann passiert, als Jesus von Toten wieder auferweckt ist, mit seinem neuen Leib. Ne? So, von daher ist diese Auferstehung so wichtig. So, wir werden heute noch Stellen angucken, wo Paulus auch sagt, so, wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles nichtig, woran wir glauben, wofür wir kämpfen und leben. Ne? So, nur erst durch die Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt. Ne? Nur erst, weil er auferstanden ist, konnten wir auferstehen. Oder werden wir auferstehen. Ne? Und den Tod nicht schmecken. So, ohne seine Auferstehung wäre er nur ein Mensch gewesen, der nett war, mit vielen Versprechungen, mit vielen krassen Wundern, ne? Und Gaben, aber mehr auch nicht. Ne? Aber erst die Auferstehung macht es möglich, dass wir Menschen endlich wieder einen neuen Bund mit Gott machen können. Also fangen wir an zu lesen. Matthäus 28, Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, also Sabbat ist bei den Juden Sonnabend gewesen und der Sonnabend ging bis zur Abendstunde, bis zu einer bestimmten, hab die Uhrzeit jetzt vergessen, ist aber auch wurscht. Ne? Und Sonnabendabend zu einer bestimmten Uhrzeit hat dann der nächste Tag schon angefangen. Ja? Das ist anders, als wir das rechnen. Das heißt, jetzt am Sonntag. Ne? Nach dem Sabbat, der Sabbat ist gerade vorbei, es ist dunkel. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Dann ein Engel des Herrn, der stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg, setzte sich drauf und sein Aussehen war wie der Blitz. Und sein Gewand weiß wie Schnee. Und von seinem furchtbaren Anblick da erbebten die Wächter und wurden wie tot. Ja. Andere Evangelien, Matthäus macht immer alles sehr kurz. Ihm geht es nur darum zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Ja. In den anderen Evangelien kannst du die ganzen Details dazu lesen. Und zwar nicht nur die zwei Marias hier, sondern noch ein paar andere Frauen. Ja. So. Sabbat, warum? Der dritte Tag fing an. Ja. Und sie nehmen sich Balsam und wollen Jesus einbalsamieren. Ja. So, nochmal. So in Wein, ne, in Salben. Und das ist doch krass, oder? Das sind diese Frauen wieder, ne? Diese Frauen tauchen immer wieder auf. Das sind die, die so hingegeben und so voller Herzblut und so voller Leidenschaft für ihren Schöpfer sind, für ihren Herrn sind, für Jesus sind, ihren Messias. Du findest die immer. Du findest die am Kreuz, da wo die Männer Gottes Jesus schon verlassen haben. Ne? Du siehst sie bei seiner Grablegung, wie sie da vor 50 Soldaten sitzen, ne? Und warten auf ihren Herrn und so. Du siehst sie auch hier, so, wie sie dastehen, so schnell es geht, hinrennen zum Herrn, so, ne? Um zu warten, um zu gucken, um zu dienen. So. Weißt du, diese Frauen hier, die waren Jünger. Ne? So, auf die man stolz sein könnte. So, ne? Die Frauen Gottes in der Bibel. Guck dir die Frauen an in der Bibel, die Gott lieben. So, die waren alle umwerfend. Ne? Guck dir die Männer an, da denkst du immer, oh nee, alles so Knallköpfe. Guckst du dir die Frauen an, ne? So, dann denkst du immer, wow. So viel Glaube und so viel Hingabe und so viel Mut und so viel Liebe einfach für Gott, ne? So viel Selbstaufopferung, so viel, von dem ich mir eine Scheibe abschnüren kann. So, ne? Und hier sind wir, die Frauen, ne? Und die erleben hier krasse Wunder und Zeichen, und die Erde bebt, ein Erdbeben, ne? Bitte mal, bei Jesus Kreuzigung am Tod, als er seinen Geist aufgibt, ein starkes Erdbeben, bei Jesus Auferstehung ein starkes Erdbeben. Ne? Und dann dieser Engel des Herrn, ne? Im Alten Testament ist das eigentlich immer Jesus, so ein, wie das hier ist, keine Ahnung, so ein, aber dieser Engel des Herrn, dieser gewaltige Engel, der leuchtet wie ein Blitz, ganz hell, ne? So ein weißer Leinwand gehüllt, ne? So ein, und ich meine, da sind der Stein, der da wegmacht, so, der wog 2 Tonnen. Da hast du mindestens 200 starke Männer gebraucht, um den zu bewegen. Ne? So. Das ist aber für Gott, das ist alles nichtig. Ne? So, für Gott könnten da 5 Millionen Menschen stehen oder sogar 5 Milliarden. So. Und für Gott ist es nichts. Guck dir das an, hier sind 50 schwer bewaffnete Soldaten des Römischen Reichs. Damals die militärische Kraft, wenn jemand kämpfen konnte, dann die. Die haben jeden Tag trainiert. Ne? Männer. So, und diese Engel taucht einfach auf, und die gucken den Engel an und die erstarren und die fallen um wie tot. Und dieser Engel ist super lustig, finde ich. Ich freue mich auf das Video im Himmel, so, wenn wir uns das angucken können. Er kommt, er wälzt den Stein um und dann setzt er sich drauf, so, ne, guckt Soldaten an, hi, weg, ne. Und dann aber die Frauen, ne? Und die Frauen fallen nicht um vor Angst, sondern die Frauen, die bleiben stehen, ne? Und das ist doch schön, oder? Ich muss daran denken, die mit dem Herrn sind, die wissen zwar, dass sie Sünder sind, und die wissen auch, dass sie sündigen, aber die wissen auch, dass ihnen vergeben ist und dass der Herr einen kennt, ne? So, die sind sich bewusst, auch mit ihrer Schuld sind sie doch im Herrn vergeben, ne? So. Aber die Gott nicht kennen, die nicht keine Beziehung haben mit dem Herrn, die Jesus nicht kennen und ihn ablehnen, so die stehen da mit ihrer Schuld. Ne? Und wenn Gott sich offenbart, so, dann können sie nicht anders als auf die Knie fallen, können nicht anders als vor Scham und vor Angst vor diesem Schöpfer und dem Gericht umfallen. Ne? So, die Soldaten haben keine Chance, die können sich noch nicht mehr wehren. Sie sehen ein Stück von der Herrlichkeit und fallen um. Und ich musste da an Offenbarung denken und habe das heute mal durchgelesen. Ich fand es nur interessant, aber ja, will jetzt da nichts zu sagen. Wahrscheinlich war das nur ein ganz normaler Engel, weil er sagt nachher auch, ja, Jesus, den er sucht, der ist nicht hier. So. Aber in Offenbarung 1, Vers 12, da offenbart sich Jesus in seiner Herrlichkeit, in seinem neuen Leib, ne? In seiner Offenbarung als König, als Gott, als Schöpfer. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchter einen, der einen Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand bis zu den Füßen, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen, die waren ja wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen von vielen Wassern. Ja, und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Ne? Und als ich ihn sah, da fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Johannes sah auch seine Herrlichkeit und dieses grelle Licht, das von ihm ausging, und diese Reinheit, dieses weiße Gewand, ne, und er sah das einfach und fiel auch einfach nur um wie, ne, wie tot. Aus Ehrfurcht und aus Angst. Und genauso hier. Und wenn wir vor Gottes Herrlichkeit stehen, dann werden wir, glaube ich, alle überrascht werden. Ne? Selbst der hier in Weltzeiten am tiefsten mit dem Herrn gehen kann und am meisten von ihm seht und erfährt, so, und selbst der, wenn er in Realität dann vor Gott steht, so, und seine Herrlichkeit sieht und seine wahre Macht, ne, und sich in diesem Licht da sieht, so, uns wird's alle umhauen. Ich freue mich so, ihn zu sehen, so sehr. Und deswegen ist so wichtig, dass wir hier auf Erden Ehrfurcht lernen, ne? Und nicht nur nach diesem lieben Papa suchen, sondern halt auch nach diesem mächtigen König, nach diesem Herrscher, nach diesem großen Gott, ne? So dass wir auch seine Größe hier suchen und erkennen, weil genau die ist auch in seiner Liebe mit drin. Diese Festigkeit und diese Beständigkeit. Da stehen jetzt die 2 Frauen, die 50 Soldaten, die pennen, ne? Der Engel verschwindet. Gleich, Vers 5. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach: Fürchtet ihr euch nicht? Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat, kommt her und seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Warum wälzt der Engel diesen Stein zur Seite? Ich meine, Jesus ist gar nicht mehr drin, der ist auferstanden. Der ist schon verherrlicht. Warum macht er das? Damit jeder, der sehen will, sieht, dass Jesus nicht mehr dort ist und auferstanden ist. Und er kommt und er sagt: Kommt her und guckt. Jesus ist nicht mehr da. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Also kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkündigen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Hey, seid gegrüßt. Ich liebe Gott, ne? So, er kommt so, halt so natürlich, ne? Nicht so menschlich. Er kommt nicht aus dem Gebüsch raus, aber kommt auch nicht und macht irgendwie eine große Show, sondern er kommt und sagt, ne, ich meine, die 2 rennen zu den Jüngern und dann kommt Jesus ihnen entgegen und sagt so: Hey, sei grüßt, grüß sie, ne? Sie aber traten herzu, umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Normalerweise, wenn jemand bis dort zu dem Punkt zu Jesus seinen Füßen fallen oder ihn angebetet hat oder so, ne? Dann hat Jesus immer gesagt: Jetzt ist noch nicht, jetzt ist nicht meine Zeit. Ne? Aber die Zeit ist jetzt vorbei. Jesus ist auferstanden. Jesus hat alles erfüllt. Es ist vollbracht. Ne? Und jetzt wird er hier angebetet und er scheltert nicht mehr und er sagt nicht mehr: Nee, du sollst nur Gott allein anbeten, sondern er lässt sich anbeten, ne? Und sich preisen, weil er Gott ist. Fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündigt meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, und dort werden sie mich sehen. Aus anderen Evangelien, Lukas 24, 12, siehst du, dass Petrus, als Maria und die anderen da halt kommen und verkündigen: Hey, wir haben Jesus gesehen, der ist auferstanden, ne? Und die Geschichte erzählt haben, was da passiert ist und so, und die 2 Engel, da saßen noch 2 Engel drinne, die begegnen gleich dem Petrus. Dass Petrus aufspringt und losrennt mit Johannes, wissen wir aus dem Johannesevangelium. Ne? Also Petrus und Johannes hören das, Wie? Jesus ist nicht mehr in sein Grab? Wie? Ein Engel hat euch begegnet? Wie? Jesus ist euch begegnet? Und die laufen so schnell, wie sie können. Das ist so witzig. Lesen wir mal Johannes 20. Zwischen Johannes und Petrus gab es nämlich immer so Reibereien. Das kannst du in ihren Evangelien, in ihren Schriften lesen, weil sie immer so kleine Spitzen mit reinbringen. Ja. Gab es einige unter den Jüngern, aber Johannes und Petrus, die hatten sich nicht so sehr lieb. So, Johannes 20, Vers 4. Oder Vers 3. Nun ging Petrus und der andere Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Und die beiden liefen aber miteinander und der andere Jünger lief voraus, schneller als der Petrus, und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinenen Tücher daliegen, ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte, und er geht ins Grab hinein und sieht die Tücher daliegen und das Schweißtuch, das auf seinem Haupt war, nicht bei den Tüchern liegend, sondern für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Also Jesus hat halt noch Zeit, hat noch sein Tuch noch zusammengefaltet, schön. Darauf ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war, und er sah und glaubte. Und sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Jesus hat ihnen gesagt, ich werde auferstehen. Aber dann ist er auferstanden, sie sehen das. Aber hier steht ja, zu dem Zeitpunkt haben sie es immer noch nicht verstanden. Und so ist es doch oft, wir lesen irgendwas und es macht irgendwie nicht Klick. Selbst wenn man eine Predigt, eine gute dazu hören, fällt es irgendwie schwer. Keine Ahnung, es bleibt einfach nur so ein Wort, so eine Lehre, so ein Spruch. Ne? Sie können es einfach nicht verstehen, dass Jesus nach 3 Tagen auferstehen müsste. Und er hat sie vorbereitet und ist immer wieder gesagt, ich muss gehen, aber ich komme wieder. Ne? Ne? Von daher, mach dir keinen Plan, wenn du Sachen nicht verstehst. Ne? Das hat nicht damit zu tun, dass man zu doof ist, sondern einfach damit, dass Gott es einem noch nicht offenbart hat. So wie Paulus sagt, nicht eins können wir deuten aus der Schrift ohne den Geist, sondern wir können nur Menschliches menschlich erklären, ne? Weil wir nur menschlich denken und sehen können. Und Geistliches müssen wir geistlich interpretieren. Dazu brauchen wir halt die Offenbarung des Geistes, ne? Des Lehrers, der uns gegeben ist. Also Petrus und Johannes, die zwei laufen los. Ne? Und das sind die zwei, so die auch so einen besonderen Glauben und so eine besondere Hingabe für Jesus bekommen haben, ne, und hatten. So Petrus, der auch in seiner Schwachheit, in seinen Fehlern trotzdem immer bei Jesus war. Ne, und Johannes, der näher konnte man Jesus nicht sein als Johannes. Ne, der klebte irgendwie immer an seinem Rockzipfel so. Das war so ein Küken, ne, so ein kleines Lämmchen, das der Hirte unter seinem Arm nur mit sich rumträgt. Ne. Auch die rennen los und die glauben. Sie rennen zum Grab und sie glauben. Die Frauen gehen zum Grab und sie glauben. Aber die anderen Aposteln, das wissen wir aus den anderen Evangelien, wenn du weiterliest, die zweifeln und sind deprimiert. Maria und Martha und Simone oder so, weiß ich nicht mehr. Aber die sind am Grab und die erleben Wunder, ne? Und begegnen ihren Herrn und die rennen los vor Freude, stand da, ja. Die hören das und haben Angst, aber auf der anderen Seite Freude auf einmal. Ne? Mensch, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Und die gehen ein Stück mit Jesus zusammen. Petrus und Johannes machen sich auf den Weg und laufen so schnell sie können, um Jesus zu sehen, ne? Um ihm nah zu sein, um sich zu überzeugen. Und was ist? Und sie kommen dort zum Glauben und sie begegnen Jesus. Ne? Aber die anderen Jünger sind deprimiert. Die haben sich zurückgezogen. Die haben Angst. Die verstehen die Welt nicht mehr. Die verstehen auch nicht, dass Jesus in 3 Tagen auferstehen würde. Für die ist alles jetzt vorbei. Die zweifeln. Und so ist es doch für uns so super wichtig, dass wir zu Jesus gehen. Aber nicht nur alleine, so wie manche der Meinung sind und sagen, Gemeinde brauche ich nicht, ist für mich jetzt nicht so wichtig. Es reicht ja, wenn ich alleine mit Gott zusammen bin und ihn suche. Ne? Das ist Quatsch, das ist totaler Müll, das ist von Satan, hundertprozentig. Wir sind Herdentiere, wir sind keine Wölfe, sondern wir sind Schafe. Wir sind dumm und allein nicht überlebensfähig auf Dauer. einfach zu schwach. Wir können uns nicht wehren. Wir können uns nicht selber die Zecken rausmachen. Wir können uns nicht selber heilen. Wir können uns nicht selber beschützen. Mit was denn? So, wer sollte da fliegen? Fliehen? Ne? So, wir sind einfach wehrlos. Wir brauchen diese Gruppe und Schafe findest du nicht alleine, außer sie sind bald tot. Ne? Sondern Schafe sind immer zusammen in der Herde und Schafe brauchen jemanden, der sie führt. So, Schafe brauchen einen Hirten. Ohne Hirten ist da kein Zusammenhalt. Das funktioniert nicht. Ne? So wie eine Gemeinde nicht funktioniert ohne Jesus und den Haupt. So wie die Gemeinde Jesu Christi weltweit nicht funktioniert, wenn Jesus weggelassen würde. Ne? Man würde sich zerstreiten und versprengen in alle Richtungen. Aber du merkst es, in den Gemeinden, wo Jesus im Mittelpunkt steht, ist egal, welche Konfession man da hat, ne, welchen Namen man sich da gibt, so, wenn Jesus das Haupt ist, dann ist da Einheit da, ne, weil man einen Hirten hat. Und so ist doch hier so ein, meidest du die Gottesdienste und denkst du, bleibst lieber zu Hause, ach, heute habe ich keinen Bock, oder ach, heute tut mir der Nagel weh, oder heute, ach, kann mir auch mal, heute ist nicht so wichtig. Ne? So, mach ich beim nächsten Mal. So, oder, ach, es wird schon irgendwie gehen. Gibt nur doofe Gemeinden hier. Ne? Wenn man sich vielleicht nur Eno 2 angeguckt hat. Aber ne? Man sitzt halt zu Hause, man wird irgendwann depressiv. Ne? Man wird irgendwann, verliert man den Halt. Irgendwann merkt man auch, dass einem was fehlt. Man wird krank, man wird schwach. Man hört immer weniger vom Herrn. Ne? Man wächst nicht mehr. Du siehst, dass man verwahrlost im Glauben. Ne? So, wir brauchen die Gemeinde. Und guck dir die an, die kommen zu Jesus. So, die werden erfrischt. So, die ihm dienen wollen. So, die werden erneuert. Ne? Die bekommen Kraft. Die erleben und hören Jesus ganz reell wieder. Ne? Und du kennst es doch. So, wenn du in der Gemeinde bist, du bist aktiv, du kommst, um von Gott zu hören, und du kommst nicht nur, um zu hören, sondern auch, um was Gott dir so zeigt, reinzubringen. Ne? Wenn du anfängst, in der Gemeinschaft so zu wachsen und das so zu lieben, Gott zu suchen, ne, und ihm zu dienen, egal, was er halt persönlich von dir fordert, aber das sind die brennen, das sind die begeistert sind für den Herrn. Das sind die sagen, ey, klar höre ich Gott, na klar habe ich was bekommen, natürlich. Ne? Selbst wenn es Kleinigkeiten sind, sind es in dem Moment, wenn Gott redet, riesig und was Schönes, oder? So, das sind die dienen und trotzdem, obwohl sie geben, immer reicher werden. Ne? So, das sind die einfach zufrieden sind und reifen, ne? Und Früchte bringen. So. Aber die sich verschließen in irgendein Zimmer, so wie die anderen hier, ne? Die haben sowas nicht mehr. So eine Freude, so ein Frieden, so eine Frucht, so ein Feuer, so eine Hingabe, so viel Gott. Ne? So. Deswegen, es ist super wichtig. So ein, sagt uns Gott und sagt uns die Bibel und ja, ich denke auch der Geist in uns so, dass wir hierher kommen mit Begeisterung, ne? Und Gott suchen. Wirklich was empfangen wollen. So. Die werden auch Gott sehen. Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es den Brüdern. Ne? Jesus kennt unsere Schwachheit und Jesus versteht unsere Schwachheit. Und Jesus weiß auch, dass jeder von uns irgendwann mal so eine Phase hat, wo er zweifelt, wo er nicht glaubt und wo er auch vielleicht nicht sehen will. Wir wissen aus dem Lukas- und Markus-Evangelium, dass die anderen Jünger sich eingesperrt haben in einen Raum, die Tür zu, weil sie Angst hatten von Juden, dass sie als nächstes gekreuzigt werden, ne, oder gesteinigt oder sonst was. So. Also haben sich alle versammelt und haben sich eingeschlossen und haben da drin gekauert und gewartet, was jetzt passiert. So. Und Jesus braucht keinen Stein, Jesus braucht keinen Türöffner, ob es nur ein Engel ist oder eine Klinke. Ne? So. Jesus geht da einfach durch die Wand durch. Ne? Die Jünger sind da drinnen und haben Angst und sind verzweifelt und Maria kommt rein und die andere und sagt, hey, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden, er lebt wirklich. So. Ne? Die verstehen das schon. So. Dass Jesus wirklich da ist und lebendig ist, ne? Und die, ah, komm, erzähl, das hört sich an wie ein Märchen, sagt der eine. Ne? So glaube ich nicht. Ne? Und dann auf einmal kommt Jesus, steht auf einmal, obwohl die Tür verschlossen ist, kommt er einfach rein, steht da in der Mitte und sagt so, hey Jungs, hier bin ich. Ne? So. Und beim zweiten Mal, die glauben aber immer noch nicht. Ne? Also die fangen schon an zu glauben, aber die zweifeln immer noch und verstehen immer noch nicht, dass er auferstehen muss. Ne? So ein und Thomas war nicht mit dabei, der immer zweifelt. Ne? So ein beim zweiten Mal, wo Jesus durch die Tür geht oder durch die Wand, wo auch immer, so ein, vielleicht klettert er auch durchs Fenster, aber denke ich nicht, so ein, ne, das ist als, da ist Thomas mit drinne und er sagt so, ach Quatsch, erzählt mir keine Märchen. So ein, Jesus ist tot, der ist, geht überhaupt nicht. So ein, ne? Und Jesus steht auf einmal, bumm, wird er da, so ein, und sagt so, hey Thomas, dann guck doch hier, hier sind meine Wunden. So ein, fass an. Nee, fass an. Okay. Fest an und auf einmal sind die Augen offen und er glaubt. Und Jesus guckt ihn an und sagt, hey, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Aber glückselig sind die, die glauben, die nicht sehen. Und das ist eben die Zeit, die wir heute haben. Jesus offenbart sich nicht jedem physisch sichtbar für uns. Aber auch wir sind gesegneter als die Apostel damals. So, weil wir glauben, was wir nicht sehen. Wir glauben an das, was wir nur von Hörensagen wissen. Wir glauben an das Unsichtbare, ne? Und vertrauen darauf, dass es auch so passiert und so echt ist. So. Während sie aber hingingen, Matthäus 28,11, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten. Und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor dem Statthalter kommt, ja, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorgen sein könnt. Sie aber nahmen das Geld, machten es so, wie sie belehrt worden waren, und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Die Soldaten haben ein Problem. Die haben eine Aufgabe bekommen und sie haben versagt. Damals hieß das, die wurden nackt ausgezogen und so lange geschlagen, bis sie tot waren. Also machen sie das einzig für sich Mögliche. Sie gehen zu denen, wo sie wissen, die haben Macht und die wollen auch nicht, dass das rauskommt. Ne? So, und sie gehen ja zu den geistlichen Leitern. Zu den von Gott eingesetzten Priestern und Hohepriester und ne, zu den geistlichen Leitern von ganz Israel. So. Und das ist doch schon krank und pervers, oder, was hier passiert. Ich meine, sie haben Jesus verleugnet. Ne? Sie kannten die Schrift und wussten, er hat alles erfüllt, was in den Propheten steht. Ne? Er hat alles eingehalten, ganz exakt. Und trotzdem haben sie gesagt, dich wollen wir aber nicht. Du bist nicht der Messias, der zu uns passt. Jesus sieht für uns anders aus, der Messias, der Erlöser, der uns Erlösung und Errettung bringt. Unser Hohepriester, der uns sagt, wie es richtig ist und was gut ist, da haben wir ein anderes Verständnis für. Also du passt uns echt überhaupt nicht in unser Bild rein. Ne? Wir haben jetzt tausende Jahre hier gebaut und gemacht und haben jetzt unsere Theologie, die endlich gut ist, und du passt da echt nicht mehr rein. So, das geht nicht. Da müssten wir uns ja ändern. Da müssten wir zugeben, dass wir viele Sachen gar nicht richtig verstanden haben und falsch gelehrt haben. Nee. Jesus, außerdem würden wir ja arm werden und wir würden unsere Macht verlieren und unseren Einfluss. Ne? Nee, tut mir leid, du passt nicht rein, so und dich wollen wir nicht. Wir warten lieber auf einen anderen Messias. Ja? Und sie lassen ihn kreuzigen und er wird gekreuzigt und wir haben es letzte Woche gesehen, 3 Stunden Sonnenfinsternis, ein Erdbeben, gewaltiges Berge zu bersten, so ein Tote stehen auf und verkünden, der Vorhang zerreißt von oben nach unten, ne? Und alle gucken ins Allerheiligste, so ein und nichts passiert, ne? Und die Römer, die von der Welt, die mit dem Judentum gar nichts zu tun haben wollen, die stehen da und sagen, Mann, wir haben Gott. Das war wirklich Gottes Sohn. Das war wirklich Gottes Sohn. Ne? Die kommen zum Glauben und erkennen und bekennen, dass sie was falsch gemacht haben, aber die Hohepriester siehst du da gar nicht. Ne? Die siehst du jetzt hier wieder, wo die Römer kommen, ne? Und sie haben ja gesagt, versiegelt das Ding, so, damit wirklich niemand sagen kann, ne? So, damit wirklich bewiesen ist, dass Jesus nicht auferstanden ist. Eigentlich war es ja auch cool für die Jünger Jesu, wenn das Siegel noch dran war und Jesus ist nicht mehr drin, ja, kann er nur auferstanden sein. Ne? So ein, weißt du, und jetzt kommen die Römer da an, diese 50 Soldaten, stehen vor den Hohepriester und vor dem Hohen Rat und vor den Pharisäern und Sadduzäern und vor diesen hohen Geistlichen und sagen, da war, kam auf einmal ein Riesending vom Himmel, das leuchtete und war weiß und hatte Flügel und wir sind alle einfach gleichzeitig umgefallen. Der hat einfach den Stein zur Seite genommen, hat sich draufgesetzt und uns angelächelt. Oder was auch immer. Ne? So ein, und Jesus war nicht mehr drin. Nur seine Bandagen liegen noch so da, wie er eingewickelt war. Ansonsten nichts. Ja. Und die hören das und die sehen das und die sagen hier nicht, oh Mann, wir müssen Buße tun. Mist, wir haben den Messias gekreuzigt. Wir haben den abgelehnt. Schnell umkehren. So, sondern das ist so, wollen sie Gott nicht haben, wie er redet und wie er denkt und liebt und lehrt. Und sie sagen ja, ey, ja, gut. Im Johannesevangelium lesen wir mehrmals, dass sie auch bekennen, dass er der Messias ist. Aber sie wollen ihn nicht. Ja. Und hier sieht man es wieder so. Und sie stehen hier und die sagen, sagt niemanden. Ja. Hier habt ihr eine Menge Schweigegeld, könnt euch ein schönes Leben machen. So, und wir sorgen dafür, dass ihr nicht sterben müsst. Ja. Erzählt nur niemanden, was ihr gesehen habt. So. Traurig, oder? Aber das Schöne daran ist, Jesus ist auferstanden. Und ab dem Moment an jetzt, erst jetzt im Neuen Testament, erst jetzt in der Menschheitsgeschichte, erst ab jetzt, seit Jesus auferstanden ist, so beginnt der neue Bund mit uns. Das ist jetzt die neue Schöpfung, die jetzt geboren wurde und da ist. Jesus Christus, der Erstgeborene. Und jeder, der an ihn glaubt und jeder, der ihn annimmt, ist auch von neuem geboren. Ab jetzt beginnt ein neues Zeitalter für die Menschheit. Und das ist was Tolles und was Mächtiges. Ja? Und das alles erst seit der Auferstehung. Und warum ist die Auferstehung wichtig? Und ich habe ein paar Punkte mal aufgeschrieben, was Gottes Wort sagt. Erstes, warum die Auferstehung so wichtig ist, ist, weil es ein Zeichen ist, dass Jesus der ist. So ein Zeichen, dass das Wort Gottes von Gott kommt, ne? Weil es erfüllt wurde, was Jahrtausende, tausende Jahre vorher und was Jesus die ganze Zeit offenbart hat. Ne? So ein Zweite ist Beweis, dass Jesus Gott und Herr ist und dass er überlegen ist über Tod und über Leben. Johannes 10 steht das, sagt Jesus. Ich lese vor, wer jetzt nicht blättern will, muss nicht. In Johannes 10, Vers 14, für die blättern wollen. Nee, Johannes 10, Vers 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Und diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus ist der, der Vollmacht hat, Leben zu nehmen und Leben zu geben. Er steht über Leben und Tod, weil er Schöpfer ist. Dritte ist Beweis, dass es Gericht gibt und dass Jesus der Richter ist. Das steht in Apostelgeschichte 17. Da sagt uns der Paulus, in Apostelgeschichte 17, Vers 30 und 31. Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er alle Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richtet durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle Begläubigte, beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Als sie aber von der Auferstehung der Toten hören, und so weiter. Jesus, er wurde auferweckt und das war der Beweis dafür, dass er auch kommen wird, um Gericht zu halten. Ne? Und Jesus ist der, der richten wird. Viertens, Wichtigkeit der Auferstehung, weil es beweist, dass wir Vergebung der Sünden empfangen werden. Das steht in 1. Korinther, Vers 15. In Vers 13. 1. Korinther 15, Vers 13. Ich fand es heute mal cool, so mal ein paar Stellen zu suchen, so mit der Auferstehung. Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, ja, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich. Und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nun in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Also, die Auferstehung beweist und macht so fest, dass wir errettet sind und dass wir nicht nichtig unser Leben hier verschwenden im Glauben an Christus. Wäre auch total dämlich. Ich habe so viele Christen kennengelernt, die sind Christen und die wollen hingegeben leben und so, aber die wollen gar nichts mit Jesus zu tun haben. Brauche ich nicht. Ich glaube an Gott, ne? Und vielleicht noch, ich glaube an Kirche oder an Gemeinde oder an Soziales oder was weiß ich, ne? Aber die verzichten auf so viel und das fällt ihnen manchmal schwer, ne? Für was? Für nichts. Da ist es doch besser, in Saus und Braus zu leben, solange wie man noch Party machen kann. Ne? So. Aber Paulus sagte, nee, das wäre Quark. Wenn Jesus tot geblieben wäre, dann wäre alles verloren gewesen. So. Wir brauchen einen lebendigen Gott, der lebendig für uns Gericht hält und lebendig für uns regiert und lebendig ist und auf uns aufpasst. Jemand, der vergeben kann. So. Vers 5 beweist die Auferstehung, die Auferstehung gibt uns Hoffnung auf unsere eigene Auferstehung. In 1. Korinther 15, Vers 20, ich lese, das haben wir gerade. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling, der entschlafen. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Ja. Aber was auch sehr cool ist, ist in Thessalonicher 4. Ich weiß, heute ist so ein bisschen trocken, aber da müssen wir durch. 1. Thessalonicher 4. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben, welcher Vers. Ja, kann sein. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die bereits gestorben sind hier auf der Welt, damit ihr nicht traurig seid, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann geht's so weiter, dass die auf jeden Fall dann bei Gott sein werden und wieder auferstehen und nicht für immer weg sind. Ne? Dadurch, dass ich sagen kann, Jesus ist auferstanden, habe ich einen lebendigen Gott. Dadurch, dass ich sagen kann, Jesus ist auferstanden, heißt es, dass ich auferstehen werde. Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, kann ich auch glauben und hoffen, so für die, die ich liebe, die an Jesus glauben, wenn die hier sterben. Ne? Dass die nicht tot sind, sondern wie Jesus wieder geboren werden. Und die sechste Sache, die Auferstehung gibt uns Kraft für das Leben hier. Und das steht im Galater 2. Wenn ich sinne. Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben. Im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. Denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, ja, so ist Christus vergeblich gestorben. Ja. Es gibt uns Kraft zu wissen, dass wir auferstehen werden, so wie unser Herr auferstanden ist. Weil, was können uns Menschen tun, sagt Paulus an anderer Stelle. Wir wissen, dass egal was kommt und egal was passiert, so, und selbst wenn wir sterben müssen, dass das unwichtig ist. So, weil wir werden woanders unsere Augen aufmachen und beim Herrn sein. So, es gibt keinen Tod mehr. So, von daher brauchen wir uns auch nicht zu sorgen, ob wir mal irgendeine tödliche Krankheit kriegen. So, oder ob irgendwas Schreckliches passieren kann. Wir brauchen uns nicht zu sorgen, was mit unseren Kindern passiert. Ne? Obwohl natürlich Angst da ist oder so. Aber wenn sie im Herrn sind, alles ist gut. Ne? Wir brauchen uns nicht darum zu sorgen, in Länder zu gehen, wo Christen ermordet werden. Auch wenn es dumm ist, wenn Gott einen nicht berufen hat, wenn man dort hingeht, eine eigene Mission. Ne? Da bescheuert. So, würde ich nicht freiwillig machen. Ne? Aber wir brauchen uns auch nicht zu sorgen, was hier in Deutschland passiert. Ne? So, wenn sich immer mehr jetzt alles gegen das Wort wendet. Ne? Und gegen die dem Wort vertrauen. Ne? So, wir brauchen uns vor nichts und niemanden, auch nichts Weltliches, auch nichts Physisches oder so, Sorgen machen. Weil wir wissen, dass alles ein Ende haben wird. Ne? Das ist alles hier begrenzt. Das ist alles in Gottes Hand. So, ne? Und egal, was passiert mit mir und mit meinem Leib oder sonst was, so, ich werde auferstehen und einen neuen Leib kriegen. So, all diese Sorgen, die ich schon oft hatte, so, sind verschwendete Zeit, verschwendete Kraft. Also, durch Jesus seine Auferstehung gibt es jetzt endlich diesen neuen Bund mit der Menschheit. Den Bund, den wir fast alle eingegangen sind. So. Und für die zählt jetzt das, in Vers 16, bis zum Schluss. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hat. Und als sie ihn sahen, da warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und mir ist auch gegeben alle Macht auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Sohnes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Und eine Sache, die wir noch aufschlagen müssen heute, ist Johannes 20. Das ist auch eine Geschichte jetzt in der Auferstehungszeit mit den Jüngern, die du halt Matthäus nicht findest. Aber das ist für mich elementar und super wichtig, so, weil ohne das wäre auch jetzt die Nachfolge unmöglich. Und auch das konnte erst passieren, als Jesus dann auferstanden ist. Ne? Zum Johannes 20, Vers 22. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und er sprach zu ihnen: Empfangt Heiligen Geist. Jesus ist da seinen Jüngern erschienen, lesen wir mal Vers 19. Und als nun an jedem Tag, dem ersten der Woche, also Sonntag bei den Juden, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite, und da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, ja, so sende ich jetzt euch. Wir sind sein Eigentum geworden. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist und so weiter. Jetzt ist was Neues da. Die Jünger konnten nicht verstehen, was Jesus meinte. Auch mit den 3 Tagen, die waren einfach blind, haben wir gelesen. Aber jetzt beginnt eine neue Ära, ein neuer Bund, ein neues Leben mit dem Schöpfer. So war es noch nie vorher. Und auch wenn das Zeitalter und die Umgebung sich überhaupt nicht verändert hat in dem Moment, hat sich doch im Geistlichen alles verändert in dem Moment. Jetzt ist endlich die Möglichkeit, dass Gott dem Menschen so nahe kommen kann, wie er es vorher nicht konnte. So, Jesus haucht geistliches Leben in denen ein, die ihn suchen und ihm folgen. Und sie empfangen den Heiligen Geist. Und dieser Geist, der auch in uns wohnt, Jesus hat uns auch angehaucht, und dieser Geist ist es, der es möglich macht, dass wir überhaupt verstehen können. Der macht es überhaupt das möglich, dass wir Dinge hören können, so Dinge tun können, die wir so nicht könnten. Das befähigt uns, das zu tun, was Jesus getan hat. Er hat gesagt, ihr werdet größere Sachen machen als ich. Das Ding ist halt, er redet hier nur mit seinen Jüngern. Und er sagt, und jetzt macht zu Jüngern. Das ist ihr Missionsbefehl. Und was ist ein Jünger? Ein Jünger ist nicht jemand, der an Gott glaubt. Ein Jünger ist auch nicht jemand, der an Jesus glaubt. Ein Jünger ist auch nicht jemand, der an Jesus glaubt und fest dran hält an seiner Errettung, die er durch Jesus und das Blut bekommen hat. Das macht einen nicht zum Jünger, das macht einen vielleicht zum wiedergeborenen Menschen. Ja. So. Aber ein Jünger ist was anderes. Ein Jünger ist ein Wort, würden wir heute nehmen, für Lehrling. Ja, für einen Schüler. Für jemanden, der sich unter jemanden stellt. Und damals war es so, wärst du Lehrling bei jemandem, hast du bei dem gewohnt. Du warst die ganze Zeit zusammen. Du hast alles von dem gelernt. Du hast beobachtet, du hast nachgemacht, du hast gefragt und er hat geantwortet. All das, was du lernen musstest, hat dir der Meister dann beigebracht. Das Ding war aber, du musstest in die Lehre gehen. Du musstest natürlich zu dem Meister gehen, um was zu erfahren. Und du musst natürlich auch hören wollen und lernen wollen. Und du musst natürlich auch anwenden, um selber besser zu werden. Um selber mal zu einem Meister zu werden, in Anführungsstrichen. Ne? Wir werden nie zu Meister, aber wisst ihr, was ich meine? Ne? Um zu wachsen in dem, was man macht. Und zu denen von seinen Nachfolgern, zu denen sagt Jesus hier, ihr seid meine Jünger, ihr seid meine Lehrlinge, ihr habt das Herz, es mir nachzumachen, mir nachzufolgen, mehr die so zu werden wie ich, als ich hier als Mensch gewandelt bin. Mehr die Dinge zu tun, die ich getan habe. Und das sind doch die, natürlich, wenn du eine ganze Zeit mit Jesus unterwegs bist und fragst und ihn genau suchst in seinem Wort und doch im Geist und beobachtest und lernst von ihm, vom Geist selber geschult wirst, ganz persönlich, da wirst du natürlich mehr und mehr machen können, mehr und mehr erfahren können, mehr und mehr haben von ihm, von seiner Persönlichkeit. Ne? Packe 2 Menschen in einen Raum über längere Zeit, und die werden sich ähnlicher und ähnlicher. Oder die hassen sich total, weil sie sich einfach nur auf den Zeiger gehen. Aber so soll es bei unserem Herrn sein. Ne? Er hat gesagt, es gibt nur einen Meister und das bin ich. Es gibt nur einen Herrn und das bin ich. Es gibt nur einen Gott. Ne? Es gibt nur einen Vater. Und die Jünger haben den Auftrag, nicht nur in die Welt zu gehen und Menschen zum Glauben zu führen, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, dass dann im Endeffekt eine Masse an Menschen dasteht, die irgendwie an einen Jesus glauben, sondern sie haben den Auftrag bekommen, in die Welt zu gehen, zu verkündigen, tut Buße und kehr um zu deinem Gott, weil für dich ist bezahlt, wenn du das willst, und dann folge ihm nach und lerne von ihm und werde ein Lehrling. Wachse und fang an zu lernen, anzuwenden, was du lernst. Praktiziere das, was du hörst. Und das, was du verstehst, es gibt weiter. Ja? In Vers 17, in Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Wir sollen uns gegenseitig lernen und ermahnen und erbauen und ermutigen, anzuwenden, zu halten, zu tun. Und wenn ich was höre und was Neues erfahre in Gottes Wort, dann kann ich das nicht tun. Das ist mir unmöglich, weil ich bin Stefan Spielau. Ich bin begrenzt. Aber ich bin nicht nur das, ich bin eine neue Schöpfung. Von daher ist eine Macht in mir und eine Weisheit und eine Kraft, die unerschöpflich ist. Da muss ich mir halt bewusst drüber sein. Das muss ich halt für mich auch annehmen können, um zu sagen, ja, ist egal, wie begrenzt ich bin, für dich ist alles unbegrenzt. Los, geht's. Mache. Das bedeutet aber, dass ich demütig bin und nicht nur dem Vater und den Sohn anbete, sondern dass ich auch den Heiligen Geist als Gott ansehe, als Person und mich auch ihm hingebe und von ihm lerne und ihm als Person nehme, der so persönlich ist, wie es niemand sein kann. Dass ich ihn auch als Gott ansehe, der nun mal ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Geist ist euch gegeben und er wird euch lernen und alles einführen. Er wird euch alles erklären. Er wird euch leiten. Er wird euch sagen, was, wo ihr sein sollt und wo besser nicht. Er wird euch sagen, wo Plätze sind, die gut für euch sind und wo Plätze sind, die nicht gut für euch sind. Er wird euch trösten. Habt ihr Angst? Habt ihr Sorgen? Habt ihr Gefühle, die euch zu viel werden? Seid ihr im Trouble mit Menschen oder sonst was? Er wird euch da durchleiten. Er ist der, der die Kraft gibt, der die Geistesgaben gibt, der uns den Glauben gibt, nach Maß, so wie wir es gerade brauchen. Er ist der, der uns die Liebe gibt, weil er die Liebe ist. Und Paulus sagt, lebe ein Leben im Heiligen Geist, ausgestreckt. Das ist das, was durch den neuen Bund erst möglich wurde, durch die Auferstehung. So dass wir von neuem geboren sind und nicht nur mehr Menschen sind, die sich nach Gott ausstrecken und ihn suchen müssen, sondern die Menschen sind, die Gott haben. Und ich kann glauben, glauben, aber ich kann auch glauben, leben. Und ich möchte lieber leben, als nur zu glauben. Weil wer nur auf sein Glauben konzentriert ist, der wird im Endeffekt zweifeln und blind sein wie die Jünger hier und kraftlos. Aber wer sein Glauben lebt, seinem lebendigen Gott, und sich ausstreckt und sagt, Herr, ich möchte mehr und ich möchte mehr von dir und ich möchte, gib mir mehr Gaben, benutze mich, gib mir ein Wort der Weisheit, gib mir ein Wort der Erkenntnis, gib mir Befreiung, ich möchte benutzt werden und zu Jüngern machen und ich möchte nicht nur selber lernen, die Sachen zu tun, die du mir sagst, sondern ich möchte auch fähig sein und benutzt werden, andere zu erbauen, dass sie mehr und mehr tun können, was du ihnen sagst. Ja? So, mach mich zu einem Jünger, und macht mich auch zu einem Lehrer, der fähig ist, andere zu Jüngern zu machen, andere ein Vorbild zu sein, andere voranzutreiben. So, lass mich ein Licht sein in dieser Stadt. Ich möchte nicht nur die Aufschrift haben, wenn ich mich ausziehe, kann ich Licht sein, sondern wenn ich meine Menschlichkeit wegreiße und zulasse, dass man meine geistliche Seite erfährt, die ja irgendwo wahrscheinlich da ist. Das, was Jesus möchte, ist, uns frei zu machen und uns wirklich Leben zu geben. Das ist so krass, das ist so mächtig. Und das ist erst ab dem Moment möglich und für uns jederzeit. Und ich hasse das, wenn ich mein Leben manchmal angucke von oben und so betrachte und denke so, gerade verzichte ich auf so viel von dir. Gerade ist alles so, ja, so menschlich, so natürlich. Und natürlich ist das Leben auch mit Gott natürlich. Aber ich merke auch andere Zeiten, wo ich mich angucke und denke so, krass, momentan, ich finde Freude an Jesus, ich gebe mich hin, ich möchte Früchte haben, mir ist es wichtig, geistlich auch zu wachsen, mir ist es wichtig, geistlich auch zu schenken. Wo ich ausgestreckt bin, meine Satellitenschüsseln so draußen sind und auch suchen nach Gelegenheiten zu segnen und zu lieben und zu schenken. Wenn mein Herz so erfüllt ist mit so viel Liebe für andere, dass ich Schmerz für andere empfinde oder Freude für andere empfinde, Wenn mein Gebeten sich nicht nur Stefan Spielow vorfindet und vielleicht in meiner Familie und meine engsten Freunde, sondern wenn in mein Gebeten Menschen mit reinkommen, die ich überhaupt nicht kenne, aber ich mit so viel Liebe und Herzblut für die bitte, als ob sie mir ganz nah wären als Person. Ne? Weil es mir so dringlich ist und so ernstlich. So, das ist das neue Leben, das Jesus verspricht. Und das ist das, wo er uns reinführen möchte. Und ich hasse es zu sagen, aber das liegt nur an uns. Ob wir dieses Leben leben wollen. Ob wir unser Leben lang jetzt über jedes Wehwehchen klagen wollen oder ob wir das Leben packen und sagen, ist doch egal, Sohn. Gott hat mehr. Ja. Und das ist eben das, wo ich mein Herz sehe und einfach denke, das ist eigentlich das, woran er die ganze Zeit nur arbeitet. Mich an den Punkt zu bringen, wo ich freiwillig sage, so, los geht's. Ja. Ich bin bereit. Hier bin ich. Und er ruft jeden Tag, Stefan. Ja. Manchmal sage ich, manchmal habe ich so eine Gottes-Schlummertaste und mache dann, ja, in 5 Minuten. Ne? Bald. So. Aber manchmal sagt Stefan, ich sage, hier bin ich. Und dann fängt er an zu reden. So. Empfangt Heiligen Geist und lehrt sie alles halten, was ich euch zuerst befohlen habe. Wenn ich jemanden lernen will, dann muss ich natürlich erstmal selber das machen können. Selber gelernt haben zu halten. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus sagt ihr, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Lebt in mir und lebt durch mich. Und ihr werdet mich hören und sehen jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Ob das Leben nur gerade schwer ist oder gerade schön. Ich bin bei euch, Schritt für Schritt. Neben euch. Ihr werdet mich hören, ihr werdet mich sehen, ihr werdet euch sicher fühlen. Macht euch das bewusst, ich bin bei euch alle Tage. Nicht nur ab und zu mal oder gelegentlich oder meistens, sondern jeden einzelnen Tag. Und nicht nur das, bis ans Ende der Weltzeit. Bis ich richte, bis dieser eine Tag kommt, wo alles getrennt wird und dann neu gemacht ist. Und das wichtigste Wort hier im ganzen Evangelium ist das letzte. Amen. Ein mächtiges Wort, wenn Gott das sagt. Wenn ich das sage, ist das nicht mächtig. Manchmal schon, aber meistens nicht. Das ist so ein Anhängsel am Gebet, dass man so dran bringt. Amen. Ja? So wissen alle, okay, jetzt sind wir fertig mit Beten, schön, können wir weitermachen. So. Aber wenn Jesus Amen sagt, dann nicht nur, weil das eine Gebetsfloskel ist. Gott sagt nicht nach jedem Gebet oder nach jedem Reden Amen. Da hat das noch eine Bedeutung, dieses Amen. Du siehst es auch in den Evangelien, in den Schriften dann später, dass nicht nach jedem, was Paulus sagt, ein Amen kommt, sondern nach Sachen, wo er einfach nochmal bestätigt, so ist es und genau so meine ich es. Und davon bin ich hundertprozentig überzeugt und anders wird es nicht laufen. Das ist ein Amen. Und wenn Gott zu mir sagt, so, ich bin bei dir alle Tage und genau so meine ich es und ich bin der Schöpfer, dann ist es so. Und wenn er zu mir sagt, und ich werde dich nie verlassen, bis ans Ende der Weltzeit, wenn du so lange noch lebst, dann ist das so, weil er sagt das Amen. Ne? Und er sagt, so ist es. Und nicht anders. Von daher, Jesus hat uns nicht nur Sicherheit gegeben und Ruhe und psychisch eine Entlastung, dass wir über unsere kleinen Wehwehchen hinwegkommen, ne? Sondern Jesus hat uns so ein neues Leben gegeben. Und dieses neue Leben muss man halt ergreifen. Ne? Und nein, Jesus, und das sagt er an mehreren Stellen, und auch die Apostel, die Jünger, die danach kamen, so wie Paulus oder so, bekräftigen das auch immer wieder und ermahnen uns auch mit dem Wort so, dass Gott nicht egal ist, ob wir ihm nachfolgen oder nicht. Ganz im Gegenteil. Gott ist es wichtig, dass wir uns selbst verleugnen, dass wir uns selbst sterben und dass wir gehorsam sind ihm gegenüber, weil wir ihn jetzt kennen. Weil wir befreit wurden für viel Geld, weil wir erkauft wurden und uns nicht mehr selbst gehören. Wir sollen das Leben ergreifen, das wir jetzt haben, dieses neue geistliche Leben. Ergreifen und nutzen, um Nicht, dass es uns gut geht, weil wir haben unseren Lohn empfangen, das ewige Leben mit Gott, sondern damit es anderen gut geht. Und wer sein Leben nicht ausrichtet, um nachzufolgen, um seinen Gott kennenzulernen, um zu wachsen, um für andere Menschen sich hinzugeben, so, ne, der sich nur um sich dreht, der hat sein Leben verschwendet. So. Von daher, ich will dir nachfolgen und ich möchte mehr und ich möchte alles, was du mir zu bieten hast, hier in dieser Weltzeit, so in diesem Leben jetzt noch in meinem Körper, und ich möchte alles von ganzem Herzen. Du hast so viel gegeben, aber du hast doch Beweis, dass du der bist, der du bist. Ich danke, dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist. Ich danke dir auch, dass du uns lebendig gemacht hast, so, indem du uns deinen Geist eingehaucht hast, dass du selber in uns wohnst und dass du selber für dich redest. Und ich bitte dich, dass du uns nicht verlässt, dass du uns gnädig bist, auch in unsere Schwachheit oder in unsere Faulheit manchmal oder in den Zeiten, wo wir nur an uns denken, so, und ganz vergessen, warum wir überhaupt noch hier sind, so nicht. Ich bitte dich, dass du in Sünden gnädig bist, so wenn unsere Herzen zu hart sind und ja überhaupt nicht wollen, ja. Ja, bitte erfülle uns immer wieder mit deinem Geist, und ich danke, dass du uns nicht aufgibst, dass du uns immer wieder zu dem Punkt bringst, wo wir ja, wo wir auch erkennen mit anderen Augen, so dass wir ohne dich einfach sinnlos ist. Ich bitte dich, dass du uns lehrst, uns reifen lässt, so dass wir fähig sind, doch Vorbild zu sein und andere, ja, dazu zu bringen, dir nachzufolgen und dich zu suchen. Ich will nicht Christ sein, ich möchte dir folgen. Ich bin nicht zufrieden damit, nur mich Christen zu nennen, sondern, ich bin nur zufrieden, mit dir gesehen zu werden und mehr und mehr so zu werden wie du, ja. Durch dich zu leben. Mit dir ganz nah. Und so bitte ich dich von ganzem Herzen, dass du weiter lehrst und dass du weiter brichst und ja, mich nicht aufgibst. Keinen von uns hier. Ja, mit uns segnest, ja. Ich bin so dankbar für den lebendigen Gott. Jede Religion, die ich mir angeguckt habe, war tot. Da war nur Hoffnung, aber da war keine Sicherheit. Und ja. Du bist ganz anders, du offenbarst dich selber. Kein Mensch muss beweisen, dass du da bist. Du beweist dich, jeden Tag aufs Neue, und ich danke dir so sehr dafür. Du bist der, der versteht, und du bist der, der mitfühlt, und du bist der, der mitgeht. Du bist der, der hält. Du bist der, ja, der eine Schutzwall ist, eine Wand, eine Mauer, die, bei der ich sicher bin, eine Burg mit Verteidigung. So, wo kein Feind schafft reinzukommen. Du bist beständig. Ja, wie die Tiefen der Erde, ja, du bist da und niemand kann dich bewegen. Niemand kann deine Bahn lenken. So, du bist gestern, du bist heute und du bist morgen immer der gleiche. Und ich danke dir dafür, dass du richten wirst und dass du alles zu Ende bringst und das neu machst, ja. Ich danke dir für diesen Weg jetzt und dass ich nochmal neu sehen durfte, so deine Kreuzigung mir angucken, deinen Weg hier, dein, ja, und auch das, was danach passiert ist, ja, so das möchte ich auch, ja, ich will das. Und selbst wenn du mich nicht bestimmt, das große Wunder zu tun, hast du mich doch bestimmt, dich zu hören und dich zu sehen, und ich bitte dich für uns, dass wir das alle können. Ja, jeder in dem Bereich, wo du uns haben willst. Ja. Danke. Amen.